Der Text für die heutige Lesung steht in Genesis 1, 1 bis 5. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag.
Gut, danke für das Vorlesen von dem Text. Passt das jetzt? Ja? Okay, gut, super. Es ist keine Überraschung, dass der Text nicht ursprünglich in Deutsch verfasst war, auch nicht in Deutschland, auch nicht im 21. Jahrhundert. Es ist kein Bericht vom Robert-Koch-Institut und auch kein Drehbuch für einen YouTube-Clip. Was wir gehört haben, ist eine orientalische Erzählung, wie unsere Welt einmal sehr gut erschaffen wurde. Ich denke, die meisten von euch kennen das. Und diese Erzählung hat sich im Judentum über Jahrhunderte gehalten und ist dann auf diesem Weg in das Erste Testament gekommen, von der vielen Sammlung an Büchern, die wir dann als Bibel kennen. Und prägt deshalb auch unsere westliche Kultur bis heute, dass wir diese Vorstellung haben, irgendwie war das doch mal alles sehr gut. Und irgendwie wollen wir doch an einen Gott glauben, der es sehr gut mit uns gemacht hat und der diese Welt auch wirklich sehr gut geschaffen hat. Aber auf den wenigen Versen danach wird schon klar, es ist nicht so sehr gut geblieben. Und alle Menschen in allen Kulturen, in allen Zeiten auf diesem Planeten wissen eigentlich, das ist nicht alles sehr gut. Wenn wir uns um uns herum gucken, Paradise Lost, Jenseits von Eden, wie auch immer wir das beschreiben mögen, aber vollkommen ist definitiv anders. Und in der Bibel wird dann ganz lang auch beschrieben, die Geschichte der Menschheit oder besser gesagt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Aber klar ist, irgendwann ist irgendwas schiefgelaufen. Und im Judentum, würde ich sagen, hat Leonard Cohen das am besten beschrieben, something got broken. Oder there's a crack in everything. Alles hat irgendwie einen Knacks. Das stimmt und passt alles irgendwie nicht. Und im Grunde genommen haben die ersten Christen das genau so auch gesehen und Jesus war Jude, hat diese ganzen Geschichten, Metaphern übernommen und hat immer wieder, wenn es um Gott und Menschen ging, die Gnade Gottes betont, das Vertrauen Gottes betont, die Vergebung betont und gesagt, da kann irgendwas Neues passieren. Es gibt einen Ausweg daraus und er wird für diesen Ausweg sorgen. Lukas berichtet dann im 9. Kapitel und wahrscheinlich ist diese Geschichte irgendwann Ende des 1. Jahrhunderts aufgeschrieben worden, dass es eine ganz merkwürdige Begegnung, wir würden sagen der dritten oder vierten Art gab, wo Jesus, Mose und Elia auf einem Berg trifft. Und ich möchte es aus dem Englischen, in einer englischen Übersetzung vorlesen, diese Stelle, worüber sie da gesprochen haben. Und dann erklären, warum es im Deutschen meistens schlecht übersetzt ist. They turned out to be Moses and Elijah. Also Jesus trifft Mose und Elia. And what a glorious experience they made. They talked over the Exodus, the one Jesus was about to complete in Jerusalem. Das heißt, die sprechen über den Exodus von Jesus. Es gibt tatsächlich Übersetzungen, die schreiben über das Ende von Jesus. Und dann bräuchten wir hier nicht zu sitzen. Es geht um einen Auszug, es geht um eine Befreiung, da geht irgendwas zu Ende, ja. Aber es ist ein Übergang. Es ist ein Übergang in irgendwas Neues, was wir mit Auferstehung dann noch feiern. Und im Grunde genommen haben Christen diese Spannung die ersten Jahrhunderte auch irgendwie ausgehalten, dass es man nicht genau wusste, wie war denn das mit dem Bösen? Aber irgendwann im 4. Jahrhundert, und ich mache jetzt minimal das, was ich mit meinen Schülern in ein, zwei Semestern mache, wurde aus einer Kirche, die großteils verfolgt wurde, eine Kirche, die das Potenzial hatte zum Verfolgen und es dann leider auch oft gemacht hat. Kaiser Konstantin hat angeblich in einer Vision ein Kreuz gesehen und eine Stimme gehört, in diesem Zeichen Siege. Ganz fürchterlich meiner Meinung nach, weil alle von uns wissen, was damit passiert ist, wenn man meint, mit dem Kreuz kann man Züge machen und kann siegen über andere. Konstantin hat dann seinen Sitz von Trier an den Bosporus verlegt und da Konstantinopel gegründet, das ist heutige Istanbul. Und hat dann auch dafür gesorgt, dass die Kirche sich irgendwie, vereinigt, gleichgeschaltet wird. Und hat dann in den Vororten, Nicäa und Chalcedon, und manche, die ein bisschen was mit Theologie kennen, wissen, dass wir dieses Jahr dann 1700 Jahre dieses Glaubensbekenntnis feiern, wo ganz vieles festgelegt, was vielleicht ganz okay ist, aber es hat im Grunde genommen eine gewisse Streitkultur dem Christentum genommen, dass man über gewisse Mysterien weniger gestritten hat. Und dann gab es auch noch einen Kirchenvater Augustinus, der hat es dann nämlich super toll erklärt und hat die Erbsünde konstruiert. Und jetzt mache ich keinen Krisenkonstrukt darüber, aber im Grunde genommen hat dann Augustinus gesagt, wenn ihr nicht durch die Taufe die Gnade der Kirche und damit die Gnade Christi bekommt, seid ihr immer in Sünde. Und es gab einen Gegenspieler, Pelagius, den dann man als Irrländer, als Irrlehrer dann auch rausgeschmissen hat, der gesagt hat, nee, die Gnade Gottes haben die Menschen sowieso schon. Die sind sehr wohl in der Lage, frei zu entscheiden. Und die sind auch verantwortlich für das, was sie tun. Dieser Streit taucht dann 1500 Jahre später wieder auf. Ein gewisser Martin Luther, der uns irgendwie bekannt sein dürfte, hat von dem unfreien Willen, von der Erbsünde gesprochen. Und ein anderer, den die meisten wahrscheinlich auch kennen, Erasmus von Rotterdam, zumindest von dem Erasmus-Programm von den Studenten, die nach ihm benannt sind, waren übrigens beides Augustinermönche, so wie der gerade frisch gewählte Papst auch. Erasmus hat gesagt, nee, der Mensch hat einen freien Willen. So, warum ist das Ganze spannend? Weil im Grunde genommen auch in den Menschenbildern, die nachher von Philosophen, von anderen Menschen kamen, immer wieder diese Sache ist, ist der Mensch überhaupt frei oder ist er nicht eigentlich böse? Thomas Hobbes, Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das Beste ist, er gibt einen Teil seiner Freiheit ab und das macht der Staat, der Leviathan, und der erklärt es, der ist absolut. Rousseau, nein, der Mensch ist frei, gut von Jugend auf. John Locke, tabula rasa, der Mensch ist ein leeres Blatt. So geht es hin und her. Und der Punkt ist, klar, da kommen noch Freud und Adler und Jung und Frankl und viele, viele andere schlaue Frauen und Männer, die sich Gedanken gemacht haben. Ich bin Lehrer an einer Schule und ganz oft kommt es darauf an, was habe ich denn nun für ein Menschenbild? Muss ich meine Schüler bis ins Kleinste kontrollieren? Weil sie sind böse von Jugend auf. Wenn man sich Erziehungsbücher aus dem Dritten Reich anguckt, hat man genau diese Bilder. Ja, ganz, ganz fürchterlich. Kurze Anekdote, ich hatte das Glück, manche wissen es, dass ich manchmal reisen muss, in Anführungszeichen. War in der Türkei im Dezember und im März in Izmir, haben uns Ephesus angeguckt, Orte der frühen Christenheit. Und dann aber auch, weil Izmir eine Metropole ist, eine moderne Metropole. Und die Schüler haben auch schnell gelernt, die politischen Führer sind nicht genauso wie die Menschen, die man auf der Straße trifft. Und die Menschen können da wirklich nett sein. Und wir haben ein super tolles Programm gemacht. Klar, das ist mein Job. Aber eigentlich ist mir total wichtig auch, dass die Schüler Zeit haben. Im Sinn von Rosa, zum Reflektieren, zum Nachdenken, aber auch um selber Dinge zu entdecken. Und im März war das dann so, wir haben, weiß gar nicht, was wir vormittags gemacht haben, und dann war klar, nachmittags macht irgendwas, Hauptsache ihr seid zu dritt, ihr habt ein Handy dabei und abends um 10 seid ihr im Hotel zurück. Es war März, es war Ramadan und irgendwann um 9:30 kommt eine Nachricht von ein paar Mädels. Herr Marienfeld, wir kommen später. Wir waren noch beim Iftar, beim Fastenbrechen und wir sind eingeladen worden und wir schaffen das nicht pünktlich. Mich zurückgeschrieben, super gut gemacht, mich gefreut. Und dann kommen kurz vor 11, 6, 17, 18-jährige Mädchen, ich weiß nicht, wer von euch Kinder in dem Alter dort sich erinnert, in dem Alter redet man nicht mit Erwachsenen. Also mit Eltern nicht und man erzählt den Lehrern auch nicht viel. Aber die kamen mit leuchtenden Augen, haben gesprüht. Herr Marienfeld, Sie glauben das nicht. Wir waren in der Moschee gewesen und dann waren Frauen, die haben uns angesprochen. Die waren so freundlich und dann haben die uns eingeladen und wir haben mit denen gegessen und wir haben getanzt. Es war so wunderschön. Und wo ich dachte, wow, gut. Gut, dass ich den jungen Leuten Vertrauen gegeben habe. Sowas hätte ich niemals organisieren können. Aber was ich machen konnte, ich kann ihnen das Vertrauen geben, dass sie diese Erfahrung wirklich auch machen können. Im Übrigen ist Vertrauen noch was, was auch im Islam vorkommt. Und ich habe bei einer Konferenz neulich gehört, dass es auch im Islam in der Sure 2, Vers 30 heißt, als Gott den Engeln mitteilt, dass er den Menschen Verantwortung auf die Erde anvertraut Und die Engel darüber staunten und erwiderten: Willst du auf ihr einsetzen einen, der ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Da doch wir als Engel deinen Lobpreisen und dich heiligen. Doch der Ewige entgegnete: Ich weiß sehr wohl, was ihr nicht wisst. Und Professor Milad Karim von der Uni Münster erläutert dazu: Wir kennen darin, dass das Menschsein auf dem ewigen Vertrauen Gottes basiert. Wir vertrauen auf das Vertrauen, das der Ewige in uns eingeschrieben hat. Und es gibt genügend Gründe, dieses Vertrauen nicht mehr zu haben. Wir leben schließlich in einer unglaublich kaputten Welt. Die Geschichten der Bibel sind voll davon. Entdeckt ihr mal selber, wo Gott wirklich Vertrauen in uns Menschen investiert. Und die kurze Geschichte, die ich eigentlich nur vorlesen wollte, die kommt jetzt zum Abschluss, ist von Rachel Naomi Raymond, 1938 geboren, in einer, wie sie selber sagt, nicht besonders religiösen jüdischen Familie in New York. Aber sie hat einen Großvater, an den sie sich sehr gut erinnert. Und diese Geschichte von dem Segen des Großvaters möchte ich uns mitgeben noch. Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu meinem Großvater zu Besuch kam, dann war in der Küche seines Hauses bereits der Tisch zum Teetrinken gedeckt. Mein Großvater hatte eine eigene Art, Tee zu servieren. Es gab bei ihm keine Teetassen, Untertassen oder Schalen mit Zuckerstückchen oder Honig. Er füllte Teegläser direkt aus einem silbernen Samovar. Man musste zuerst einen Teelöffel in das Glas stellen, denn sonst hätte das dünne Glas zerspringen können. Mein Großvater trank seinen Tee auch nicht so, wie es die Eltern meiner Freunde taten. Er nahm immer ein Stück Zucker zwischen die Zähne und trank dann den ungesüßten heißen Tee aus dem Glas. Und ich machte es wie er. Diese Art, Tee zu trinken, gefiel mir viel besser als die Art, auf die ich meinen Tee zu Hause trinken musste. Wenn wir unseren Tee ausgetrunken hatten, stellte mein Großvater stets zwei große Kerzen auf den Tisch und zündete sie an. Dann wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit Gott. Manchmal sprach er diese Worte auch laut aus, aber meist schloss er einfach die Augen und schwieg. Dann wusste ich, dass er in seinem Herzen mit Gott sprach. Ich saß da und wartete geduldig, denn ich wusste, jetzt würde gleich der beste Teil der ganzen Woche kommen. Wenn Großvater dann fertig war, mit Gott zu sprechen, dann wandte er sich zu mir und sagte: Komm her, Neshumile. Ich baute mich dann auf und er legte mir sanft die Hände auf den Scheitel. Dann begann er stets, Gott dafür zu danken, dass es mich gab und dass er ihn zum Großvater gemacht hatte. Er sprach dann immer irgendwelche Dinge an, mit denen ich mich im Verlauf der Woche herumgeschlagen hatte. Und er erzählte Gott etwas Echtes über mich. Jede Woche wartete ich darauf, zu erfahren, was es diesmal sein würde. Wenn ich während der Woche irgendetwas angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit darüber, die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann brachte er seine Anerkennung dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. Wenn ich auch nur kurze Zeit ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen hatte, dann pries er meine Tapferkeit, im Dunkeln zu schlafen. Und dann gab er mir seinen Segen und bat die Frauen aus ferner Vergangenheit, die ich aus seinen Geschichten kannte, Sarah, Rahel, Rebekka und Lea, auf mich aufzupassen. Diese kurzen Momente waren in meiner ganzen Woche die einzige Zeit, in der ich völlig sicher und in Frieden war. In meiner Familie und Ärzten und Krankenschwestern rang man unablässig darum, noch mehr zu lernen, noch mehr zu sein. Da gab es offensichtlich immer noch etwas mehr, das man wissen musste. Es war nie genug. Wenn ich nach einer Klassenarbeit mit dem Ergebnis 98 von 100 Punkten nach Hause kam, dann fragte mein Vater: Und was ist mit den anderen zwei Punkten? Während meiner gesamten Kindheit rannte ich unablässig diesen zwei Punkten hinterher. Aber mein Großvater scherte sich nicht um solche Dinge. Für ihn war mein Dasein allein schon genug. Und wenn ich bei ihm war, dann wusste ich irgendwie mit absoluter Sicherheit, dass er recht hatte. Mein Großvater starb, als ich 7 Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in einer Welt gelebt, in der es ihn nicht gab. Und es war schwer für mich, ohne ihn zu leben. Er hatte mich auf eine Weise gesehen, wie es sonst niemand tat. Und er hatte mich mit einem besonderen Namen genannt. Neshumele, meine kleine geliebte Seele. Jetzt war niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich Angst, dass ich, wenn mich nämlich nicht mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach verschwinden würde. Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich auf irgendeine geheimnisvolle Weise gelernt hatte, mich durch seine Augen zu sehen. Und dass einmal gesegnet worden zu sein, heißt, für immer gesegnet zu sein.